beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ja, liebe Geschwister und Freunde, liebe Suchende und Festgegründete, liebe Protestanten und andere, in Wittenberg und in Berlin geht heute der Deutsche Evangelische Kirchentag jetzt in diesen Stunden zu Ende. Um 12 ist der große Abschlussgottesdienst auf den Elbwiesen. Ich musste leider vorher abreisen diesmal, weil ich gern bei euch sein wollte. Dort auf den Elbwiesen wird also gefeiert, aber vielleicht habt ihr es auch programmiert, im 1. ab 12 Uhr Live-Übertragung. Lohnt sich bestimmt, ihn anzuschauen. Ich komme gerade aus Berlin. Was mich sehr beeindruckt hat, war die Veranstaltung mit Barack Obama und Angela Merkel vor dem Brandenburger Tor. Ich war dann mit Martin Vosloo in Berlin auf der Bundeskonferenz der Baptisten in Deutschland. Da werden wir ein andermal noch darüber berichten, was dort so abgegangen ist. Das Motto dieses Reformationskirchentages passt gut zu dem Thema, mit dem wir uns in dieser Phase unserer Gemeinde, unseres Gemeindekalenders gerade beschäftigen, nämlich Heimat und Zugehörigkeit, Lebensraum für viele und auch für viele verschiedene. Ich weiß nicht, ob ihr das auch verfolgt habt. Das Motto dieses Kirchentages war ja äußerst schlicht und knapp, drei Worte nur. Drei Worte, nämlich du siehst mich, heißt es schlicht auf allen Veröffentlichungen und Transparenten des Kirchentags. Und weil mich das so beeindruckt hat in unserem Zusammenhang mit dem Gemeindethema Heimat, habe ich aus Berlin auch ein paar Gedanken mitgebracht von diesem Kirchentag. Gedanken von Brüdern und Schwestern aus Syrien und Gedanken aus der Region, in der vor tausenden von Jahren eine ägyptische Magd mit Namen Hagar einen einmaligen Gottesnamen aussprach. Da steht nur ein einziges Mal in der Bibel, nämlich El Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich. Du bist der Gott, der auch die koptischen Kinder und ihre Angehörigen sieht, die der IS vorgestern erschossen hat. Was macht die Tatsache, dass Gott das alles sieht, eigentlich mit uns? Werden wir auch zu Sehenden, gehen uns die Augen auf? Einzusehen, dass wir verlassen sind, dass keiner uns sieht, ist fürchterlich. Verlassen zumal von der christlichen Welt, die beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, um die Gefahr von sich fernzuhalten. Wir bedeuten ihnen nichts. Navid Kermanis Zitate aus dem E-Mail-Wechsel mit Pastor Jacques, dem Abt eines syrischen Wüstenklosters, ging mit seiner Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels um die Welt. Das Kloster, das er selbst besucht hat, der Abt, mit dem er selbst gesprochen hatte, war ein Ort des Friedens, des Miteinanders der Religionen. Durch den IS wurde es ein Ort des Grauens, der Entführungen und Ermordungen. Wir bedeuten ihnen nichts, sagt Pater Jacques. Bittere Worte, und er sagt sie zu uns, zu seinen Mitschwestern und Brüdern. Und zu unserer Schande müssen wir gestehen, ja, er hat weitgehend recht. Wir sehen nicht mehr hin, weil wir es nicht mehr ertragen können. Ach so, der Projektor ist es. Okay, wir haben verstanden. Du kannst es auch ausmachen, dann kann man sich ein bisschen ausruhen. Die nächste Folie kommt später. Wir sehen nicht mehr hin. Du siehst mich, sagt Hagar, die ägyptische Sklavin in der Wüste. Sie sagt es zu Gott. Das Hinsehen Gottes im Widerspruch zu unserem Wegsehen. Sagen das auch die Kopten im Heimatland von Hagar? Pater Jacques, die koptischen Kinder, Hagar, Schicksale, die miteinander verbunden sind. Nicht nur, weil sich alle im Nahen Osten abspielen, da wo die Welt brennt, wie sie vor 100 Jahren in Europa gebrannt hat. Verbunden sind die Schicksale auch, weil sie mit Gott zu tun haben. Hagar, die Sklavin, eine Ägypterin, die Kammerzofe gewissermaßen für Sarah, die Frau von Abraham. Zwischen diesen dreien, Abraham, Sarah und Hagar, entspannt sich eine komplizierte Geschichte. Zunächst Mann und Frau. Sarah und Abraham sind alt und kinderlos. Kinder zu haben, das war im Orient die einzig denkbare Lebenserfüllung für Frauen. Sarah hat keine Kinder. Es ist zum Verzweifeln. Diese Verzweiflung muss man verstehen, um zu begreifen, was dann geschieht. Sarah gibt ihre Kammerzofe als Leihmutter an Abraham. Hagar ist Objekt, Sexobjekt, Objekt der Sehnsucht nach dem Kind. Sie handelt nicht, an ihr wird gehandelt, mit ihr wird gehandelt. Sie hat eine Funktion zu erfüllen. Die beiden Frauen untereinander, das kann sogar ein Mann verstehen, schwierig. Mal Konkurrenz, mal Solidarität, sehr konfliktreich. Als Hagar schwanger ist, kehren sich die Machtverhältnisse um. Sarah, die den Plan ausgeheckt hatte, Sarah, die Herrin, Sarah, deren Wort Gewicht hatte, wird leicht, wird verletzlich, als Hagar schwanger ist. Und Hagar wird gewichtiger, nicht nur körperlich, auch seelisch. Als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor ihre Herrin an Gewicht in ihren Augen. Ein Kind zu erwarten, das heißt ja, die Zukunft in sich zu tragen. Selbst wenn sie weiß, dass das Kind nicht ihres sein wird. Aber die Machtverhältnisse kippen jetzt. Sarah wird ein Leichtgewicht, Hagar ein Schwergewicht. Der Konflikt ist unausweichlich. Was auch immer Sarah Hagar angetan hat, es muss so dramatisch gewesen sein, dass die schwangere Hagar mit nichts als sich selbst und dem Kind in ihrem Bauch flieht, in die Wüste. Eine umgekehrte Auszugsgeschichte. Nicht das Volk Israel verlässt die Sklaverei in Ägypten, sondern die Ägypterin Hagar flieht aus der Sklaverei im Haus Sarahs, der Israelitin. Ist auch ganz spannend, das mal so zu sehen. Der Akt der Selbstbefreiung, das Weglaufen, fühlt sich im ersten Moment gut an, atmet Freiheit. Aber die Wüste ist nicht der Raum der Freiheit, die Wüste ist der Raum der Gefahr. Für die Seele und für den Leib und für das Leben. Hagar gibt auf, gibt sich auf und das Kind. Aber plötzlich geschieht etwas, was ihr Leben herausreißt. Ein jemand, ein Bote Gottes, ein Engel sieht sie und spricht freundlich zu ihr. Gottes Bote fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur und spricht sie an, Hagar, du Sklavin Sarahs, woher kommst du und wohin willst du? Sie sagte, weg von meiner Herrin, weg von Sarah, ich bin auf der Flucht. Woher sie kommt, kann Hagar ehrlich sagen. Woher wir kommen, können wir meistens auch ganz präzise sagen. Die Christen in Syrien können das auch sagen, woher sie kommen, aus einer 2000-jährigen Tradition. Und im Kloster Mar Musa aus einer friedlichen Zeit. Das ist das Kloster von Pater Jacques. Aber wohin sie gehen, das wissen sie nicht. Der Gedanke an die Zukunft schnürt ihnen die Kehle zu. Einzusehen, dass wir verlassen sind, ist fürchterlich. Zumal verlassen von der christlichen Welt, die beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, um die Gefahr von sich selbst fernzuhalten. Wir bedeuten ihnen nichts. Pater Jacques in der Wüste des Krieges und der Grausamkeiten allein, ohne Hoffnung, allein gelassen. Aber Hagars Geschichte geht weiter mit Gott. Plötzlich ist Wasser da, rettende Nahrung, ein Blick, eine Stimme, die ihr sagt, es wird nicht ewig so bleiben. Und es geschieht etwas sehr Erstaunliches. Die Stimme sagt zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin Sarah und hab Vertrauen. Bring das Kind zur Welt. Es hat eine große Zukunft. Ich will aus Ismael ein großes Volk machen. Hagar vertraut. Sie spürt ein warmes Gefühl. Es könnte sein, dass am Ende doch noch alles gut wird. Und solange es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Elroi, sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Mich, die Sklavin, mich, die Einsame, mich, die Sterbende. Elroi, du bist ein Gott, der sieht, dass ich leben will. Du siehst mich. Hagar meint, Gott, du siehst meine Würde in all meinem Elend. Du machst mich groß, du reißt mich aus dem Tod, du machst mich lebendig. El Roy, du bist ein Gott, der mich sieht, nicht ein Gott, der mich übersieht. Du bist kein Gott, der nur meine Fehler sieht. Du bist kein Gott, der nur sieht, was er sehen will. Du bist ein Gott, der mich sieht, mein ganzes Leben. Diese junge Frau, deren Name im Gegensatz zu vielen anderen Frauen überliefert ist und einen festen Platz im Alten Testament hat, diese Hagar, gibt Gott einen Namen. Du siehst mich, ist also ein Name für Gott, ein Name für das Vertrauen, ein Name für Gottvertrauen. Es ist etwas Besonderes, gesehen zu werden. Alle Eltern wissen das. Guck mal, wie oft kommen eure Kinder, guck mal, gerufen. Das Kind fordert die Mama und den Papa auf, hinzuschauen. Hast du mich gesehen, Papa, als ich das Tor geschossen habe? Hast du mich gesehen im Weihnachtsspiel? Ich war der Engel. Guck mal, guck auf mich, nimm mich wahr. Ich bin da. Als Erwachsene trauen wir uns das nicht mehr. Was für Kinder normal ist, wandelt sich zu etwas Besonderem, gesehen zu werden als Mensch, so wie ich bin. Ohne Maske, ohne Show, ohne mich toll darzustellen. Was bleibt? Uns Erwachsenen bleibt, ist die Sehnsucht, gesehen oder besser gesagt, geliebt zu werden. Es fühlt sich nämlich gut an, wenn ich mit Liebe angeschaut werde. Ein warmes Gefühl ist das, das mich aus der Angst holt, das mich stark macht, wie Hagar. Sie wird gesehen und sie gibt Gott einen Namen, der ihr eigenes Leben umwertet. In diesem Moment ist sie mehr als eine rechtlose Frau und eine missbrauchte Leihmutter. Von Gott gesehen zu werden, das ist Leben, das ist Hoffnung, das ist Zukunft. Von Gott gesehen zu werden, das ist der Grund für die Würde des Menschen als Gottes Geschöpf. Von Gott angesehen zu werden, das bedeutet Anerkennung. Es bedeutet Rettung. Gibt es Rettung für die Christen im Nahen Osten, für die syrischen Christen, für die Kopten in Ägypten? Gibt es Hoffnung? Wenig, wenn wir ehrlich sind, ganz wenig. Alle Experten sprechen von der Möglichkeit, dass das Christentum in der Region, in der es entstanden ist, vor der Auslöschung steht. Das friedliche Völkergemisch und Sprachengemisch, darunter Aramäisch, die Sprache, die Jesus selbst gesprochen hat, unwiederbringlich verloren. Auch wenn es irgendwie weitergeht, es wird nie wieder so sein, wie es war. Aber ganz ohne Möglichkeiten sind wir nicht. Wir können eine Politik unterstützen, die für Frieden sorgt. Wir können Menschen in Syrien und im Irak unterstützen über Brot für die Welt und andere Hilfsorganisationen, auch über Open Doors. Wir können immer wieder daran erinnern, dass Christinnen und Christen systematisch verfolgt, entführt, ermordet werden. Wir können beweisen, dass sie uns etwas bedeuten und nicht nichts. Mit Mahnwachen und vor allem mit unseren Gebeten. Wir können hinsehen statt wegsehen. Wir können uns bewusst machen, dass wir ein Tempel Gottes, dass wir eine Familie sind, dass wir die eine Heimat haben. Wir sind gemeinsam Leib Christi, alle zusammen. Und wenn ein Glied leidet, so lesen wir es, leiden alle anderen Glieder mit. Wirklich? Rufen wir den Gott an, der Hagar, der Sklavin, Hoffnung und Lebenszuversicht gegeben hat. Rufen wir den Gott an, der Maria, der Dienerin Gottes, das Magnifikat singen ließ. Und rufen wir den Gott an, der die Gewalttätigen vom Thron stößt und die Niedrigen erhöht. Du siehst mich. Mögen die Christen in Syrien das sagen können. Mögen die Kopten das sagen können. Mögen wir das sagen können. Du siehst mich. Das ist Gottvertrauen, das ich diesen Brüdern und Schwestern und auch uns wünsche. Heimat bei Gott, das ist nicht ein Haus oder ein Tempel. Das war es einmal im Alten Bund. Heimat bei Gott, das ist, seit Gott Mensch geworden ist, die Gewissheit, dass Gott mich sieht in meiner Not, in meiner Freude. Ich lese Psalm 27 auf dem Hintergrund der Geschichte unserer Schwestern und Brüdern aus Syrien und Ägypten. Die Gemeinschaft mit Gott von David. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? dringen Frevler auf mich ein, um mich zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Heer mich belagern, mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg gegen mich toben, ich bleibe dennoch voll Zuversicht. Wer denkt in diesen Tagen nicht an den IS, zumal wenn er in Syrien leben muss? Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Zu wissen, ich bin nicht vergessen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das bringt mich in den Tempel. Ich berge mich im Allerheiligsten am Herzen Gottes. Denn er bringt mich in seinem Haus, in sein Haus am Tag des Unheils. Er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes. Er hebt mich auf einen Fels empor. Nun kann ich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt. Opfer mit Jubel. Dem Herrn will ich singen und spielen. Vernimm, o Gott, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir, weise deinen Knecht im Zorn nicht ab. Du wurdest meine Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Heimat bei dir, du Gott, der mich sieht, ist ewig und mehr als alle irdische Familie, die zerbrechlich und vergänglich ist. Zeige mir, Herr, deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn, trotz meiner Feinde. Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis, denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf und wüten. Ich aber bin gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Liebe Gemeinde, wir bereiten uns gerade intensiv auf ein anderes, vielleicht auch neues Gemeindehaus vor, auf einen Tempel. Und wir wissen doch, dass der Tempel Gottes, dass seine Gemeinde nicht aus Steinen besteht. Das ist nur der Ort, wo sich der Tempel Gottes ereignet, die Hülle sozusagen. Denn der Tempel Gottes besteht in der Gemeinschaft seiner Kinder, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus baut uns selbst zu einem Tempel Gottes. Ich habe ein Lied mitgebracht und habe dann hinterher erfahren, dass ihr es sowieso schon kennt, das ist dann umso besser. Ich möchte es gerne mit euch singen. Wir haben das als Jugendliche, das ist ja eine Weile her, glaube ich so, gerne gesungen und dazu haben wir immer einen Ausdruckstanz gemacht. Das weiß ich noch und das war damals Skandalon pur in der Gemeinde. Wir haben getanzt, wenn wir immer gesagt haben, es ist Ausdruckstanz, es ist nicht das, was ihr denkt, liebe ältere Geschwister. Und dann haben sie uns mal beobachtet durch die Klappe in der Küche, wie der Ausdruckstanz so aussieht. Und dann haben sie gesagt, okay, so dürft ihr tanzen, ist ganz in Ordnung. Unsere Ängste haben sich nicht bestätigt. Also, jetzt machen wir heute keinen Ausdruckstanz. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen üben, aber singen können wir das gerne. Und ich fände es ganz schön, wenn wir das jetzt so tun, indem wir aufstehen miteinander und uns auch an den Händen fassen, damit das deutlich wird, dass wir der Tempel Gottes sind, damit unsere Verbundenheit in dem einen Leib Christi zum Ausdruck kommt.